Ich halte hier einen Apfel in meiner Hand. Dieser Apfel ist von meinem Nachbarn. Nein, ich habe ihn nicht geklaut, sondern gekauft. Mein Nachbar ist nämlich Spezialist für den Anbau von Äpfeln. Er hat Dutzende Sorten, die er anbaut. Er baut auch andere Obstsorten an und verkauft sie. Er lebt davon. Jetzt im September ist Apfelernte. Die meisten Sorten werden jetzt geerntet. Das heißt, dieser Apfel wurde vor wenigen Wochen erst geerntet. Und ich liebe diese Sorte. Die ist so lecker und so toll. Schön fruchtig, süß. Wow. Errät jemand, was für eine Sorte das ist? Wie bitte? Richtig. Du hast soeben ein Gala Royal Apfel dir verdient. Nicht diesen, sondern ich habe noch einen anderen. Möchtest du ihn dir gerade abholen? Bitteschön. Genau, das ist eine süße Apfelsorte. Isst den Apfel am besten nicht im Gottesdienst, sonst werden deine Nachbarn neidisch. Dieser Apfel ist was ganz Besonderes. Nicht nur, weil es meine Lieblingssorte ist und ich jeden Tag einen davon esse, sondern ich frage mich auch, wie lange hat es gebraucht, bis der Apfelbaum so einen Apfel hervorgebracht hat? Wie viele Jahre hat es gedauert, bis eine kleine Pflanze so groß wurde, dass sie einen leckeren Apfel hervorgebracht hat? Und wie viele Jahre dauert es noch dazu, bis der Apfelbaum zur vollen Ernte kommt, wo 10, 15 Kilogramm Äpfel an einem Baum hängen? Eine andere Frage beschäftigt mich aber auch. Wie lange dauert es, bis ein Christ Frucht bringt in seinem Leben? Wie lange dauert es, bis ein Mensch, der an Christus glaubt, Früchte bringt, die anderen schmecken, die anderen gut tun, die ein Segen sind für andere? Genau zu dieser Frage möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen, der im Markus-Evangelium Kapitel 4 steht. Jesus erzählt ein Gleichnis darüber, wie das Evangelium bei verschiedenen Menschen ankommt im Leben. Und so heißt es in Markus Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Und wieder fing Jesus an, am See zu lehren. Und es versammelten sich sehr viele Menschen bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich, und alles Volk stand am Ufer. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus, um zu säen. Und es begab sich, als er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging sofort auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es. Und weil es keine tiefe Erde hatte, keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen. Die Dornen wuchsen empor und erstickten es. So brachte es keine Frucht. Einiges aber fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. Einiges trug 30-fach, einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus ist wieder am See Genezareth, an seinem See in Galiläa. Dort lehrt er, sitzt in einem Boot am Ufer des Sees und spricht zu Hunderten, vielleicht Tausenden Menschen. Eigentlich sind der Tempel und die Synagoge alternativlos. Dort wird gelehrt und gelernt, diskutiert und gefragt. Jesus geht aber einen anderen Weg. Er geht ins Freie, er predigt am Ufer eines Sees und auch er erreicht viele Menschen. Jesus selbst weiß aber, dass nicht alle von denen, die ihm zuhören, Nachfolger werden. Manche sind das erste und letzte Mal dort. Andere werden sich vielleicht nochmal mit Jesus beschäftigen, aber es gibt auch Leute, die Nachfolger Jesu werden. In diesem Gleichnis, was ich eben vorgelesen habe, spricht Jesus von 4 verschiedenen Böden, auf die das Evangelium fallen kann. Ich möchte vor allem über 2 davon sprechen, aber kurz auch auf die anderen eingehen. In der Predigtvorbereitung hatte ich einen Vorteil. Jesus legt dieses Gleichnis nämlich ein paar Verse weiter selbst aus. Insofern hat es einiges Grübeln erspart. Kommen wir zum ersten Boden. Der Sämann geht aus, um die Samenkörner zu verteilen. Und einiges fällt nicht nur an den Rand, sondern über den Rand hinaus auf den Weg. Dort, wo die Leute gehen, dort, wo der Weg festgetrampelt ist. Das Samenkorn kommt nicht mal in die Erde, es wird von Vögeln aufgepickt und ist weg. Mit wem vergleicht Jesus diese Menschen? Er vergleicht sie mit Menschen, die das Wort Gottes hören, aber der Teufel kommt und nimmt ihnen sofort dieses Wort weg. Es kann gar keine Wurzeln schlagen, es kann gar nicht in die Erde hineingeraten. Der zweite Boden sieht verheißungsvoller aus. Das Evangelium wird von einem Menschen mit Freude aufgenommen. Das Samenkorn, was in die Erde gefallen ist, ist aufgegangen. Da sieht man etwas, da ist etwas passiert. Aber da, wo in dem Bild gesprochen, geht die Sonne auf, die Sommerhitze kommt und die Pflanze hat keine Wurzeln. Sie hat keinen Halt im Boden. Die Erdschicht ist so dünn und darunter kommt eine massive Steinschicht. Übertragen spricht Jesus hier von Menschen, die mit Freude das Evangelium aufnehmen, die mit Freude die ersten Schritte des Glaubens gehen und eine Zeit lang dabei sind, aber dann, wenn sie Herausforderungen und Probleme aufgrund ihres Glaubens bekommen, dann machen sie nicht mehr mit. Das überfordert sie. Sie brechen ab, sie sagen, es geht nicht, es passt irgendwie nicht. Und so kommt es, dass auch diese Menschen keine Frucht bringen. Kommen wir zu dem dritten Boden und schauen uns diesen genauer an. Beim dritten Boden lesen wir, dass es dort Dornen gab. Hatte keiner den Acker gepflügt, bevor gesät wurde? Könnte man ja so fragen. Als halbwegs gebildeter Landwirt, also ich bin das nicht, aber zur Zeit Jesu war das mit der Landwirtschaft etwas anders. Dort wurde erst ausgestreut und danach wurde gepflügt. Etwas ungewöhnlich für unsere Ohren, aber so war das damals. Deshalb erklärt sich auch, warum es Stellen gibt, die nur eine dünne Erdschicht haben, da wurde nicht nachgeholfen. Es erklärt auch, warum es Dornen gibt, Unkraut gibt und alles Mögliche, was ein Hindernis ist für die Samenkörner. Hier fällt das Samenkorn unter Dornengestrüpp. Und interessant ist, in Vers 7 heißt es dann, einiges fiel unter die Dornen wuchsen empor. Also das, wozu die Samenkörner bestimmt sind, dass sie wachsen, dass sie einmal Frucht bringen, ist nicht geschehen. Sondern die Dornen, die drumherum sind, die sind gewachsen, die sind gestiegen. Wofür stehen die Dornen? Jesus legt, oder der Evangelist Markus, wie man das auch deutet, legt das selber aus und spricht dann in Vers 18 und 19, und andere sind es, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort, aber die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wow. Als ich den Vers gelesen habe, dachte ich, wurde er letzte Woche geschrieben oder wann wurde er geschrieben? Ich empfinde, dass diese Verse eine äußerst aktuelle Sache sind für unser Leben heute, für unsere Gesellschaft, in der wir leben. Und deshalb möchte ich auf diese 3 Dinge, die Markus erwähnt, auch eingehen. Er spricht nämlich davon, dass das Wachsen von Gottes Wort in unserem Leben bedroht ist von verschiedenen Gefahren. Ein Theologe hat es so ausgedrückt, die Lebenskraft weltlicher Dinge erstickt die Wandlungskraft des Wortes. Das Wort Gottes wird ausgestreut, damit es etwas verwandelt, damit unser Leben unter der Kraftwirkung des Wortes verwandelt wird. Hier aber erstickt diese Verwandlungskraft des Wortes aufgrund der Lebenskraft und der Attraktion weltlicher Dinge. Das Erste, was Markus anspricht, sind die Sorgen der Welt. Was beschäftigt viele Menschen heute? Man will Karriere machen, man will viel Geld verdienen, man muss immer online sein, um nichts zu verpassen, man will die Rente sichern, die aus meiner Sicht in 40 Jahren ist. Wir wollen Dinge kontrollieren, den Überblick behalten, über alles Bescheid wissen. Der moderne Mensch, der sich das zum Ziel setzt, ist sehr beschäftigt, ist immer überfordert und muss sich ständig Gedanken und Sorgen machen, wie er all dem hinterherkommt. Wie befreiend klingen da die Worte Jesu. Er sagt sinngemäß, sorgt nicht um euer Leben, um Essen, Trinken, Kleidung und andere leibliche Bedürfnisse. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dieses braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Gottesherrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Das Problem mit den Sorgen ist, sie machen aus kleinen Dingen einen riesigen Schatten. Je mehr man sich mit einem Problem, einer Sorge beschäftigt, desto größer wird der Schatten von der Sache, über die man nachdenkt. Und Jesus warnt und sagt, dieser Schatten des Sorgens kann so groß werden, dass er den Glauben erstickt. Krass. Und deshalb heißt es auch in der Bergpredigt, was ich eben vorgelesen habe, wir sollen nicht unseren Kopf zermürben mit den Sorgen dieses Lebens, sondern wir dürfen auf Gott vertrauen und uns seiner Herrschaft unterstellen. Jesus verheißt jedem, der nach dem Reich Gottes trachtet, der sich auf Gottes Reich ausrichtet, dass seine leiblichen Bedürfnisse gestillt werden. Man könnte auch sagen, Glaube an Gott heißt Vertrauen, dass er barmherzig ist und dass er dich und mich liebevoll versorgt. Wenn man heftig betroffen ist von einem Problem, von einer Herausforderung, von Krankheit und Not, dann ist es gerade dann schwierig, daran zu glauben, dass Gott versorgt, dass Gott gut ist, dass Gott einem zur Seite steht. Und doch ist es immer wieder die Erfahrung von Christen, wenn sie sich durchkämpfen zu diesem Bekenntnis, Gott ist mein Versorger, Gott ist es, der es gut mit mir meint, Gott ist es, der einen guten Weg für mich hat, trotz Not, trotz Leid, dann können diese Menschen unglaubliche Kraft schöpfen und neu in ihren Alltag hineingehen. Markus spricht nicht nur von den Sorgen der Welt, sondern er spricht auch vom betrügerischen Reichtum. Warum ist Reichtum betrügerisch? Geld regiert die Welt. Das war auch schon zur Zeit Jesu so und heute ist es, glaube ich, noch stärker so. Wer will nicht das große Geld machen, im Geld schwimmen wie Dagobert Duck und endlich sorgenfrei den Alltag gestalten, das Leben leben? Täglich werden wir bombardiert mit Werbung, die uns Begierden weckt, die wir sonst nie hätten. Täglich werden wir bombardiert mit Werbung, die uns sagt, wenn du dieses Geld hast, dann kannst du dieses Produkt kaufen. Wenn du dieses Geld hast, dann wirst du so glücklich und schön aussehen wie diese Person auf dem Plakat. Geld suggeriert, die Werbung suggeriert ständig, dass wir uns mit Geld alles kaufen können. Ja, natürlich kann man sich mit Geld ein Bett kaufen, eine super tolle Matratze. Aber wo ist das Preisschild für erholsamen Schlaf? Natürlich kann man sich ein riesiges Haus kaufen und alle möglichen neuen technischen und ästhetischen Elemente einbauen. Aber kann man sich Wärme kaufen? Damit meine ich nicht die Heizung, sondern ich meine damit die Wärme zwischen den Menschen, die in diesem Haus leben. Mit Geld öffnen sich viele Türen, aber es öffnet sich niemals die Tür zum Herzen eines Menschen. Und Jesus redet vom Herzen. Jesus redet von dem, was auf Gottes Herzen ist und was uns Christen auf dem Herzen sein sollte. Diese Dinge kann man nicht kaufen, diese Dinge kann man nicht bezahlen, diese Dinge kann man nur empfangen und leben. Jesus warnt sogar sehr deutlich und sagt, dass es sehr schwer ist für reiche Menschen, in den Himmel zu kommen. Die Jünger sind völlig baff und sagen, wer kann dann in den Himmel kommen? Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir sind keine Milliardäre, keine Millionäre, vermute ich zumindest mal. Mich geht das gar nichts an. Ich denke, es geht uns schon was an. Ich denke, jeder Mensch, der mehr Mittel und mehr Geld hat, als er zum Notwendigen braucht, ist ein reicher Mensch. Ein Mensch, der Auswahlmöglichkeiten hat, der lange planen kann, der ein festes Einkommen hat. Ich denke, das sind die Menschen, die Jesus mit reich meint. Und dazu gehöre ich und wahrscheinlich viele andere auch dazu in Deutschland. Ich finde es interessant, dass Jesus an einer Stelle sagt, wir können nicht Gott und dem Geld dienen. Wir können nicht Gott nachfolgen und ihn zum Höchsten unseres Lebens machen und gleichzeitig Geld und Reichtum und Wohlstand verfolgen. Das geht nicht zusammen. Und ich frage mich, warum? Ich glaube, dass beides eine ganz eigene Dynamik hat. Und ein Mensch, der Geld zum höchsten Ziel seines Lebens macht, der fragt, wie kann ich mein Geld vermehren? Wie kann ich noch teurere Autos kaufen? Wie kann ich noch mehr Geld für einen luxuriösen Urlaub ausgeben? Wie kann ich noch mehr investieren, damit mein Reich, damit ich noch größer rauskomme? Und dabei nutzt diese Person jeden legalen und auch vielleicht manche illegalen Wege, damit sein Reich gebaut wird. Ein Mensch, der Gott verehrt, der sagt, danke Gott für all das Geld und all den Besitz, den du mir anvertraust. Bitte zeige mir, wie ich dieses investieren kann für meine Familie, für meine Gemeinde, für dein Reich. Die Haltung ist eine völlig andere und deshalb sagt Jesus sehr deutlich, wer Gott dienen will, der kann nicht Geld als höchste Priorität in seinem Leben haben. Wie hältst du es mit dem Geld? Ist es für dich ein Mittel, das du investierst für deine Familie, für deine Umgebung, für die Gemeinde, das Reich Gottes? Oder ist es dein Gott, der alles diktiert? Die Arbeitsmenge, die Ausgaben, die Einnahmen, die Wege, die Freizeit, die Freundschaften und so weiter und so weiter. Geld ist ein Mittel, das wir im Leben brauchen, aber es sollte nicht der Chef sein, denn dann wäre es unser Gott. Markus spricht noch von einem dritten und fasst damit etwas zusammen. Er sagt, eine dritte Gefahr ist, dass unser Glaube erstickt, und zwar die Begierden nach allem anderen. Ich habe es schon kurz erwähnt, der moderne Mensch, der will sehr viel, gerade im 21. Jahrhundert. Wir wollen schön sein. Und Gott sagt, ich habe dich wunderbar geschaffen. Wir Menschen wollen beliebt sein. Und Gott sagt, der ganze Himmel freut sich über dich. Wir Menschen wollen reich sein. Und Gott sagt, du bist überreich beschenkt. Wir wollen anerkannt sein. Und Gott sagt, ich kenne dich, ich rufe dich bei deinem Namen, du bist mein. Gott ist es, der uns versorgt, der uns liebevoll versorgt, der barmherzig ist und der sich zu uns stellt. Geld kann manche Dinge im Leben vereinfachen, aber die wesentlichen Dinge sind ein Geschenk und können nicht gekauft werden. Ich finde es ganz schön niederschmetternd im Gleichnis. Jesus spricht von 4 Böden und bei 3 Böden kommt keine Frucht. Ich weiß nicht, ob er damit sagen will, dass 3/4 der Menschen, die das Evangelium hören, dass bei ihnen keine Frucht entsteht. Aber es fällt doch auf, dass es 3 Böden sind, wo nichts entsteht. Aber es gibt einen vierten Boden. Es gibt einen Boden mit guter Erde. Dort fällt das Samenkorn auf den Boden. Es geht auf. Es wächst über Jahre und Jahre und es kommt Frucht auf. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu den anderen drei Böden? Dass der Samenkorn in die Erde fällt, liegt an der Schwerkraft, das ist kein Wunder. Dass das Samenkorn aufgeht, war auch bei zwei anderen Böden so. Aber dass das Samenkorn wächst und gedeiht und dann Frucht bringt, das ist nur hier so. Das ist der entscheidende Unterschied. Welche Menschen sind damit gemeint? In Vers 20, Markus 4, Vers 20 lesen wir, diese aber sind es, bei denen auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Das sind Menschen, die das Wort Gottes hören und annehmen. Die es hören und verstehen. Die es annehmen und bewegen in ihrem Herzen. Das sind Menschen, die nicht nur ein Teil ihres Lebens Gott hingeben, sondern das sind Menschen, die ihr ganzes Herz, ihr ganzes Leben Gott hinlegen, die sich öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben, die um Vergebung bitten und Vergebung empfangen, die um Gottes Liebe in ihrem Leben bitten und diese Liebe empfangen. Das sind Menschen, bei denen Gottes Liebe im Laufe der Jahre immer tiefer in ihr Herz dringt. Immer mehr werden die tiefen Schichten ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens verändert. Dann entsteht Frucht. Dann passiert es, dass Menschen selbstlos dienen können, dass Menschen sich zur Not anderer Menschen stellen können, für sie beten, ihnen zuhören, ihnen Gutes tun, freundlich ermutigen. Das ist Frucht, die gut tut, Frucht, die schmeckt, Frucht, die bleibt. Aber das braucht Zeit. Das braucht viele Jahre des Wachsens und des Lebens vor Gott. Wie kann solche Frucht entstehen? Wie kann solche Frucht entstehen? Die Frage treibt mich um. Oft ist es so, dass Gemeinden sollen ja dazu da sein, um geistliches Wachstum zu fördern. Und das passiert auch. Aber wenn wir uns Studien anschauen, die in christlichen Gemeinden durchgeführt wurden, zeigt sich, dass Wachstum oft nur ein Stück weit geschieht, bis man die Grundlagen des Glaubens so drin hat. Aber danach ist es bei vielen so, dass Stillstand hineinkommt. Woran liegt das? Was passiert da? Ich möchte die Geschichte von Peter erzählen. Peter war ein junger Absolvent eines theologischen Seminars und hat eine neue Gemeinde gegründet in New York. Die ersten Jahre liefen recht gut. Es entwickelte sich, es kamen mehr Menschen dazu, Leute kamen zum Glauben, es waren über 100 Leute und er fühlte sich gesegnet und bestätigt und freute sich über die weitere Entwicklung. Dann aber kam es zu immer mehr Problemen. Irgendwie war die Luft raus. Sonntag war ein schöner Gottesdienst, aber Montag war die Hölle. So hat er es selbst gesagt, denn in der Gemeinde gab es immer mehr Streit, immer mehr Neid, immer mehr Gegeneinander, Konflikte, wo man sich verletzt und wo es einem gar nicht mehr leid tut, dass man jemanden verletzt. Es kam sogar zur Spaltung und er war völlig am Boden zerstört. Was wird jetzt weiter passieren? Seine Ehe wurde auch immer schwieriger. Seine Frau hat zu ihm gesagt, Peter, ich wäre am liebsten getrennt von dir, denn dann würdest du dich wenigstens am Wochenende um die Kinder kümmern. Einige Monate später sagte seine Frau zu ihm, Peter, in der Gemeinde ist so viel Heuchelei und so vieles, was du duldest, ich trete aus. Die Frau des Pastors ist ausgetreten und ging in eine andere Gemeinde. Spätestens da wusste Peter, es läuft überhaupt nicht. Gar nichts läuft mehr. Er hat alles Mögliche probiert, was man so im christlichen Milieu macht. Gebetstreffen, Gebetsnächte, Lehre, Seminare, Konferenzen, prophetische Worte und so weiter und so weiter. Es schien nichts zu helfen. Er ging dann mit seiner Frau in ein christliches Therapiezentrum für Pastoren, die gescheitert sind in ihrem Dienst. Und dort hat er ein Reden Gottes erfahren, was sein Leben verändert hat. im Bild des Gleichnisses gesprochen. Dort hat Gott ein Wort in sein Herz gelegt, was über die Jahre reiche Frucht trägt, wovon viele Menschen auf der Welt profitieren. Er hat nämlich verstanden oder von Gott gehört, dass geistliches Wachstum und emotionale Reife zusammengehören. Der Mensch, der geistlich wachsen will, muss auch emotional in seiner Reife wachsen, muss auch an seinem Charakter arbeiten, muss auch gucken, dass die Persönlichkeitsstrukturen seines Lebens in die Gegenwart Gottes kommen und dort Heilung und Erneuerung erfahren. Seitdem hat er vieles verändert. Er hat weniger gearbeitet, also von 80 Stunden auf 40, 50. Er fing an, sein Leben zu verlangsamen. Er hat radikal gekürzt. Er wollte Zeit haben für sich, vor Gott, für seine Familie, für seine Freunde. Er wollte nicht ein Pastor sein, der für alle da ist, aber nicht für sich, seine Familie und für Gott. Er hat vieles verändert und das Krasseste ist, was er selber sagt, er hat zwar viele Menschen geistlich angeleitet, aber er selbst war emotional auf dem Stand eines Kindes. Das fand ich schockierend, dass er das so offen über sich selber sagt. Und er musste vieles aufarbeiten aus seiner Familie, aus seiner Geschichte, um geistlich und emotional zu wachsen. Er hat ein Buch geschrieben, was es auch auf Deutsch gibt, und das heißt Glaubensriesen, Seelenzwerge. Geistliches Wachstum und emotionale Reife. Und er sagt auch zum Beispiel, er selbst ist Evangelikaler und sagt, dass wir Evangelikalen in einer Tradition stehen, die sehr aktiv ist. Es geht immer wieder darum, etwas zu tun, zu verändern, zu leisten, mehr zu leisten, noch Besseres zu leisten und so weiter und so weiter. Wir Evangelikalen sind nicht dafür bekannt, dass wir in die Stille vor Gott gehen und warten, bis Gott redet. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich stelle mir die Frage, wenn wir als Christen, wenn wir als Gemeinde vieles Gutes und Christliches tun, tun wir das Richtige, zu dem Gott uns beauftragt? Ich erlebe das immer wieder selbst bei mir. Es gibt so viele gute christliche Werke, Aufgaben und Dinge, die man tun kann, die man unterstützen kann. Aber wenn ich mich selber darin verliere, dann bringt es mir, Gott und den anderen auch nichts. Und deshalb ist mein Gebet immer mehr, Gott, zeige mir, wie ich deinen Auftrag für mein Leben tun kann. Ich glaube, Gott hat am wenigsten ein Interesse daran, wenn wir uns in 100 verschiedenen Aktivitäten verlieren und nur durch das Leben hecheln. Aber Gott sagt, konzentrier dich doch auf das, was ich dir gesagt habe. Es geht nicht darum, noch mehr zu tun für Gott und für Menschen, sondern es geht darum, das Richtige zu tun, in die Stille vor Gott zu treten, zu hören auf mich selbst. Was bewegt mein Leben überhaupt? Inwieweit ist Gottes Liebe in mein Leben, mein Denken, mein Fühlen hineingekommen? Inwieweit ist Gottes Liebe in meine Wunden hineingekommen? Das, was mich schon seit Jahren bewegt und belastet, was ich mit mir als Wunde meines Lebens mitschleppe. Es braucht Zeit für Veränderung. Es braucht Zeit, dass Gott in unserem Herzen wirkt und Frucht entsteht. Aber wenn wir Gottes Veränderung erlebt haben, wenn wir Gottes Veränderung erlebt haben, dann können wir Zeugen sein von dem, was Gott in uns getan hat. Dann müssen wir nichts sagen oder tun oder proklamieren, was für uns richtig ist oder christlich oder biblisch geboten ist, sondern dann erzählen wir das, was wirklich passiert ist in unserem Leben. Ich liebe diesen Apfel, ich liebe diese Sorte und esse sie sehr gerne. Dieser Apfel brauchte Jahre, um zu wachsen. Ein kleiner Setzling wurde einmal in die Erde gesetzt, wuchs vor sich hin ohne Früchte, musste Hagel und Sturm trotzen. Manchmal war es sehr heiß, er musste künstlich bewässert werden. Und aber Schritt für Schritt, Jahr für Jahr ist dieser Apfelbaum gewachsen. Es kam die erste Frucht, es kam mehr Früchte, es kam zur vollen Ernte. Heute esse ich diesen Apfel und freue mich darüber. Die Mühe hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und genauso freue ich mich darüber zu sehen, dass Gottes Wirken im Leben von Menschen ankommt. Ich freue mich zu sehen, wenn Gott bei mir, aber auch bei anderen sein Werk weiterführt, es zur Frucht kommt. Frucht, die schmeckt, Frucht, die Lust macht auf mehr von Gott und auf mehr. Ich freue mich drauf, das zu schmecken. Lecker. Amen.